Sponsorinfo.
Hallo ihr Lieben, und mit der Hunderunde geht's auch sofort los. Doch jetzt geht's auch mit was anderem schon wieder los, und zwar der Hochzeit der Zecken und Flöhe. Und dann kommt auch immer wieder die Frage, wie schütze ich meinen Hund?
Na, das Wichtigste ist erstmal, dass ihr was macht. Zecken und Flöhe sind ja nicht nur lästig, die können auch gefährliche Krankheiten übertragen. Borreliose zum Beispiel oder die als Hundemalaria bekannte Babesiose.
Und da möchten wir euch die erste rezeptfreie zugelassene Kautablette gegen Zecken und Flöhen bei Hunden empfehlen. Front Pro. Front Pro könnt ihr ganz einfach mit oder ohne Hundefutter geben und habt dann einen ganzen Monat lang Ruhe. Also eine Tablette, ein Monat Schutzwirkung.
Dabei ist die Kautablette gut verträglich, sogar für Allergikerhunde, Hunde mit MDR1-Gendefekt und auch tragende oder säugende Hündinnen.
Auch gut, für Front Pro braucht ihr kein Rezept. Das könnt ihr ganz einfach bestellen. In Apotheken, Online-Apotheken oder sogar bei Amazon.
Ja, und wenn Front Pro euer Interesse geweckt hat, folgt einfach dem Link in unseren Shownotes. Weitere Infos findet ihr auch unter frontline.de sowie unter frontline.de/Basisinformation.
Und das hier wollte ich schon immer einmal sagen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Tierapotheker.
Sponsorinfo Ende.
Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Ihr Lieben, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eine neue Hunderunde für euch und natürlich sprechen wir auch heute wieder über ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein super spannendes Thema, was ihr vielleicht in den letzten Monaten schon mitbekommen habt. Bevor wir aber dazu kommen, Lisa, erzähl doch gerne mal, was vielleicht wieder so dein Trainingsmoment aus der letzten Woche war.
Oh, spannende Frage. Mein Trainingsmoment aus der letzten Woche war aber eindeutig der Pepe. Das ist ein Goldie und der ist vielleicht etwas aus der Art geschlagen, wenn man es so nennen möchte. Der ist einfach super hektisch und hibbelig und leider nicht so, wie Herrchen und Frauchen sich, glaube ich, den Pepe irgendwie gewünscht haben, weil sie dachten, sie holen sich einen gesungen, total entspannten Goldie und mit dem gehen sie durch die Einriede und alles ist schick und Pepe ist halt etwas aufgeregt mit sich, mit der Umwelt und mit allem, was so passiert und wirklich auch so schlimm aufgeregt, dass das Leben wirklich sehr eingeschränkt ist, muss man sagen. Also das klingt jetzt alles noch sehr lustig, aber das ist wirklich schon sehr einschränkend zum Teil. Und Pepe hat es geschafft, letzte Woche eine ganze Hundeschulstunde mitzumachen.
Boah.
Ach, ich war so stolz.
Das glaube ich.
Und alle, die da mit in dem Kurs sind, Pepe guckt halt ganz oft eigentlich nur zu und hält überhaupt aus und dass er nicht eigentlich eine ganze Stunde durchbellt und nicht immer wieder in die Leine reinspringt. Und jetzt konnte er sogar Übungen mitmachen. Boah. Und auch wenn so banale Übungen wie Sitz und Platz und Bleib waren, das war völlig egal, darum ging es überhaupt nicht. Aber er konnte sich konzentrieren, er war ansprechbar und das haben alle anderen Kursteilnehmer auch gemerkt. Und ich glaube, so viele Komplimente sind noch nie in einem Kurs gefallen. Oh. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten richtig dolle schön und ja.
Ja.
Das war wirklich schön, ja.
Ja, das glaube ich.
Dann habe ich natürlich noch ein Foto gemacht und das auch in diese Gruppe hochgeladen und alle, wow, Pepe, du bist der Beste und so. Das war echt schön. Ich glaube auch für die Besitzer einfach mal ein schönes Feedback, dass nicht alles nur doof und anstrengend ist, sondern auch richtig cool sein kann.
Voll.
Ja.
Voll, das ist schon schön.
Über sowas freue ich mich.
Das verstehe ich. Da kann man sich auch sehr drüber freuen.
Ja.
Also, das ist schon richtig gut. Also, Pepe, wir sind auch stolz auf dich und alle Hörer wahrscheinlich jetzt auch.
Ja, ja, ich hoffe es.
Und tatsächlich scheint noch jemand stolz zu sein, denn wir sind heute nicht alleine. Wir haben die liebe Nina bei uns. Moin, Nina.
Hi.
Schön, dass du da bist. Nina, du hast gerade die Geschichte von Pepe mitgehört, hast auch ein bisschen gelacht. Wie ging's dir gerade?
Ja, ich glaube, dieses Gefühl, dass man einen anderen Hund hat als das, was man sich mal vorgestellt hat. Das kenne ich auch ganz gut. Mhm. Und umso schöner zu hören, dass die drei zusammenwachsen und ihren
Total,
Weg finden.
Ja. Ja, ja, das ist, manchmal geht so Vorstellung und die Wahrheit dann doch sehr weit auseinander.
Ja.
Und ich glaube, besonders beim Goldie erwartet man es vielleicht noch mal weniger als vielleicht beim Schäferhund oder bei so einem Jagdhund oder ich weiß nicht was, bei so einem Tierschutzhund. Da ist man irgendwie gefasst, dass das vielleicht nicht immer alles so 1A läuft. Aber bei so einem Goldie oder Labrador, da denkt man doch so, ach, das ist doch einfach. Und dann, ja, kriegst du so ein völlig anderes, kleines, süßes Ding an deiner Hand und denkst dir so, ach herrje, so gemein das Kind, das ist echt nicht das, was ich wollte.
Ja, 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 total.
Und wenn ich einen anspruchsvollen Hund gehabt habe, also wenn ich den gerne haben wollen würde.
Vielleicht einen Border Collie gekauft.
Dann hätte ich mir bewusst eine andere Rasse ausgesucht. Das kann ich schon echt auch zum Teil nachvollziehen.
Ja, ich muss natürlich auch gestehen, ich bin deshalb Fan von erwachsenen Hunden. Also ich hatte immer nur erwachsene Hunde ja, bisher, wo ich wusste, diese positiven und negativen Seiten hat mein künftiger Mitbewohner. Ich bin echt, Welpen finde ich richtig aufregend.
Die sind auch richtig aufregend. Ich glaube, nochmal blöder in Anführungsstrichen, wenn man ihn als Welpe bekommt und als Junghund irgendwie so gar nicht fertig ist, sondern dann wirklich so problemgefühlt am Problem sich anreiht und boah, dass das Nerven zieht, dass man da gestresst ist und dass das auch ehrlich gesagt mal auch keinen Bock macht, das kann ich nachvollziehen.
Ja, ich habe einen Junghund aktuell, Lisa ist kurz vor Welpe.
Also, ich bin ganz kurz vor Welpe.
Du bist ganz kurz vor Welpe. Also ich kann das auch nachempfinden, weil gerade Taylor ja auch mit 13 echt zu kämpfen hat. Mhm. Also nicht, weil das irgendwie bei ihr irgendwie Angst auslöst, sondern sie ist halt an allem einfach super interessiert und kann das einfach nicht alles gleichzeitig verarbeiten.
Und dann gibt es schnell Frust.
Ja.
Das geht bei ihr Gott sei Dank, aber sie ist dann halt sehr sehr schlecht ansprechbar, sondern sie möchte halt lieber dann mit den anderen Hunden spielen, sie möchte lieber zu den anderen Menschen, sie möchte alles, aber nur nicht, dass man jetzt mit ihr arbeitet. So.
Und ich kenne Taylor und jetzt stell dir Taylor vor und das in, ich will nicht übertreiben, aber bestimmt 6, 7, 8 mal so schlimm.
Ja, crazy, ne?
Mhm.
Weil bei Taylor ist es hauptsächlich, Taylor ist ein richtiges Landei. Dementsprechend hat sie da nicht so viele äußere Reize. Und wir sind ja hier bei Lisa in Hannover in der Hundeschule. Und in Hannover, gerade wenn man dann in der Stadt ist, ist das für sie alles komplett reizüberflutend. Ja. Sie findet das alles toll, sie findet das alles spannend. Aber eine Chance, Leinführung, in dem Moment, zero.
Ja.
Eigentlich minus 200 eigentlich. Aber gut.
Komm, es wird aber auch schon besser.
Ja, tatsächlich ja. Also beim letzten Mal, da haben wir ganz viele Hundebegegnungen mit den anderen Hunden geübt, weil wir zusammengelegt worden sind. Das war total spannend, war für sie dann auch wieder sehr anstrengend, weil da Hunde dabei waren, die sie noch nicht kannte und die wollte sie natürlich kennenlernen.
Mhm.
Naja, und dann war es eben so, dass wir dann aber durcheinander laufen sollten und so weiter und so fort. Und sie hat es zumindest immerhin ab und zu mal hingekriegt, ein bisschen leinführig zu laufen.
Ja.
Nicht die ganze Zeit, auch die meiste Zeit nicht, aber immerhin ein bisschen.
Ja, und so mal. Genau, das sind ja die kleinen Erfolge, die muss man nehmen, feiern und sagen, hey, es entwickelt sich was, es wird besser, sie ist ansprechbar, sie kann daraus mehr Werte ziehen.
Das stimmt.
Go for it.
Yes,
wir sind auch stolz auf dich.
Aber Nina ist ja aus einem Grund heute bei uns, denn Nina ist Tierärztin und nicht irgendwo Tierärztin, sondern an der Medizinischen Tierhochschule Hannover. Und wir wollen heute mit dir über ein Thema sprechen, was, glaube ich, die letzten Monate durch ganz Social Media durchgepusht worden ist, viral gegangen ist und, glaube ich, für ganz große Ängste auch gesorgt hat. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir gerne noch ein bisschen von dir erfahren. Den Namen wissen wir schon, Nina, du bist Tierärztin. Hast du denn selber auch Hunde? Du hast gerade schon gesagt, du hattest immer nur erwachsene Hunde, aber hast du gerade einen Hund?
Ich habe gerade tatsächlich keinen Hund. Ich musste letztes Jahr leider meinen 18-jährigen Schäferhund-Mischling einschläfern.
18 Jahre.
Genau.
Oh.
Und da, also der war lange Zeit sehr, sehr fit für seine Rassemischung. Aber so das letzte Jahr war dann schon auch wirklich mit eher Pflegefallcharakter. Also es war sehr intensiv. Hat auch schöne Seiten natürlich, ne, wenn man dann noch so intensiv Zeit verbringen kann. Aber das war sehr, sehr anstrengend für die ganze Familie, würde ich sagen. Und dann natürlich auch der Abschied.
Ja.
Eine sehr schwierige Entscheidung. Und deshalb mache ich gerade ein bisschen Hundepause. Mhm. Ich habe den auch sehr schnell nach meinem vorigen Hund, da wollte ich eigentlich auch noch keinen neuen Hund und habe ihn aber aufgenommen, weil er aus seinem vorigen Zuhause ausziehen musste. Und genau, jetzt mache ich gerade ein bisschen Hundepause und habe aber mehrere Pflegehunde, die ich mal so betreue. Es gibt natürlich genug Auswahl bei mir auf der Arbeit.
Das stimmt.
Und wir haben einen sehr netten Bürohund und genau, irgendwann läuft mir dann auf jeden Fall auch wieder einer über den Weg.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
Aber also das war auch so, ich wollte eigentlich nie einen Schäferhund, ich wollte nie einen Labrador, es war eine Mischung aus beidem. Und ich wusste aber schon, was auf mich zukommt, also es war 100% innerlich Schäferhund. Und ich wusste das aber und konnte mich darauf vorbereiten, als ich ihn aufgenommen habe. Also ich habe ihn eher genommen, weil er halt unbedingt ein Zuhause braucht. Es war jetzt nicht so, dass ich jahrelang davon geträumt habe, diesen Typ Hund zu haben mit, ja doch, durch durchaus Schutztrieb und auch sehr reizoffen und so, aber wir haben das dann sehr gut gemeistert.
Taylor ist übrigens ein Schäferhund und Lisa hatte auch ein Mali tatsächlich und ja. Wir hatten davor auch einen deutschen Schäferhund und wir mussten leider auch beide letztes Jahr die anderen Hündinnen beide gehen lassen, leider.
Aber ja, Taylor, unsere beiden Omis spielen da oben jetzt und essen ja Erdbeerkuchen, haben wir ja schon so oft erzählt.
Genau, die essen jetzt Erdbeerkuchen, die hören auf jeden Fall auch jede Podcast-Folge
natürlich
fleißig. Und ja, Taylor ist sehr schnell auch bei uns eingezogen. Das war auch nicht so geplant, muss man auch sagen. Aber die bereichert trotzdem unser Leben und hält auf Trab auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich jetzt auch fast ein Jahr dann Hundepause gemacht. Ich brauchte das auch so ein bisschen oder wir brauchten das so ein bisschen. Aber jetzt darf eine deutsche Wachtel bei uns einziehen.
Oh, ja, auch toll.
Ja, was ganz anderes und auch richtig schön.
Ja, ja. Ich habe schon die ersten Fotos gesehen, Leute. Ich verspreche euch.
Ohren.
Dieser kleine Hundemann, der sieht so niedlich aus.
Er ist natürlich der schönste von allen.
Und das Gute ist, das kann ich ja jetzt auch sagen, weil wir sind ja jetzt dann nicht mehr nur unter Frauen,
ja,
sondern er hat sich ja auf uns, auf unsere Weiberklicke ja eingelassen.
Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, er weiß das nur noch nicht.
Nee, Taylor weiß das auch noch nicht.
Muss er durch, ne?
Mal schauen, wann die sich kennenlernen.
Ach, bestimmt bald.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Naja, auf jeden Fall ist es so, seit August 2024, also im letzten Sommer, treten ja vermehrt komische, ich sag's mal, neurologische Erscheinungen bei Hunden auf. Also mir ist das wirklich das allererste Mal, ich glaube, bei TikTok sogar begegnet. Da hat irgendjemand davon erzählt, dass sein Hund aus dem Nichts angefangen hat zu bellen, irgendwie, dass er im ganzen Körper gezittert hat und so weiter und so fort. Und umgangssprachlich wurde es dann auch relativ schnell das Werwolf-Syndrom. Ja. Nina, was hat es denn damit eigentlich genau auf sich?
Genau, ja, dieser Begriff, das ist natürlich jetzt kein medizinischer Begriff, wurde irgendwann von der Presse oder von irgendeinem Tierhalter wahrscheinlich so genannt und es wurde dann eben aufgegriffen und ist natürlich ein sehr, sehr dramatischer Begriff und wir haben uns da auch ein bisschen mit schwer getan, aber wir haben den jetzt zum Beispiel auch in der Umfrage benutzt, weil der einfach so catchy ist und tatsächlich die Dramatik der Situation auch ganz gut widerspiegelt. Also es war wirklich so, dass das für die betroffenen Familien und HundehalterInnen wirklich eine krasse Ausnahmesituation jeweils war, so dass dieser Begriff ja zwar medizinisch jetzt nicht ganz korrekt ist, aber ja die Dramatik eben ganz gut einfängt. Und zwar, ich bin ja Tierneurologin und wir sehen natürlich ganz, ganz viele Hunde leider mit Epilepsie. Also das ist unser täglich Brot. Das ist leider eine sehr häufige chronische Erkrankung. Und wir sehen natürlich auch immer wieder Hunde, die zu uns in die Neurologie kommen, zur weiteren Aufarbeitung von Verhaltensstörungen. Das gehört auch zum täglich Brot. Also zum Beispiel bestimmte Phobien, wo die natürlich dann auch episodisch ganz, ganz krass sich verhalten, verstecken oder zerstören oder jaulen und so weiter. Und was aber neu war, war wirklich so eine Häufung von Tieren, die vorher komplett normal waren, ganz normale Familienhunde, teilweise sogar wirklich ausgebildete Hunde für verschiedene Zwecke, also die sehr, sehr gut im Training standen. Und diese Hunde haben sich plötzlich von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Häufig auch mehrere Hunde in einem Haushalt, was uns natürlich als Tierärzte dann immer schon misstrauisch macht. Also, dass wirklich mehrere Hunde aus einer Familie gleichzeitig bei uns aufgenommen werden mussten, die extreme Panikattacken hatten, Wände hochgesprungen sind, zum Teil flüchten wollten. Ja, zum Teil währenddessen auch Urin oder Kot verloren haben, weil die so außer sich waren, gar nicht mehr richtig ansprechbar waren in diesen Situationen. Zum Teil war das so ein bisschen getriggert durch äußere Reize, also ne, bei irgendwie Futtergabe zum Beispiel, Aufregung oder bei Reizen draußen, aber auch nicht immer. Also es ließ sich nicht immer so einordnen und wirklich von einem Tag auf den anderen. Und bei manchen Hunden war es dann auch so, dass tatsächlich die das schon länger hatten und dann erst zu uns kamen in den Notdienst, weil die dann auch epileptische Anfälle, so wie man es kennt, mit Umfallen, Speicheln, Ruderbewegung hatten. Aber eben nie als erstes, sondern die hatten alle vorher diese sehr, sehr komischen und sehr, sehr krassen Verhaltensveränderungen. Und das in dieser Kombination und in dieser Häufung war das dann schon untypisch, das zu sehen. Und wir hatten auch am Anfang schon immer den Verdacht, dass das vielleicht irgendeine Vergiftung sein könnte. So wurden die auch symptomatisch bei uns dann auf Station behandelt. Zum Beispiel mit irgendwelchen Amphetaminen. Das war so der erste Verdacht, eben weil immer mehrere Hunde auf einmal, das ist immer sehr dubios.
Ist komisch, ne?
Dann war es aber zum Teil so, dass die Hunde eben wieder nach Hause entlassen wurden, auch sich gebessert hatten mit Beruhigungsmitteln, mit Infusion Und bei einigen trat das dann aber zu Hause wieder auf, obwohl die Leute eben draußen extrem aufgepasst haben, dass die jetzt nichts aufnehmen können, keine Fremdstoffe irgendwie aufnehmen können. Und das war dann natürlich sehr, sehr irritierend.
Glaube ich.
Weil man dachte, okay, jetzt die Vergiftung in Anführungszeichen ist überstanden, wir entlassen die wieder, dann ist normalerweise eigentlich alles gut. Ne? Und wir haben dann auch bei vielen von den Patienten ganz, ganz viel Diagnostik gemacht, also wirklich ein MRT vom Kopf, wo man sich also die Anatomie und die Struktur anguckt, Gehirnwasseruntersuchungen, wo man eben nach Entzündungszellen und Infektionserregern auch guckt, und haben da nie was gefunden. Also das war immer alles unauffällig. Also keine Erklärung, und haben da auch auf ein bisschen abgefahrenere Erreger getestet, so die es vielleicht eher bei Pferden gibt, so West Nile Virus, das ist jetzt gerade bei Pferden ein bisschen mehr im Kommen.
Habe ich noch nie gehört.
Oder Borna Virus, das kennt man vielleicht von diesen Streifenhörnchen. Aber das war alles unauffällig. Wir haben sogar bei ein paar Hunden auf so Antikörper gegen das eigene Gehirn getestet. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht diesen Film kennt, Brain on Fire.
Das tatsächlich.
Ich kenne den nicht.
Also das Buch ist noch besser als
okay.
Der Film.
Okay, habe ich wohl eine Lese- und Filmlektüre bald vor mir.
Genau, dieses Buch oder der Film ist eine junge Journalistin in den USA, die an einer limbischen Enzephalitis erkrankt und dann eben auch, weil ihr eigener Körper quasi bestimmte Gehirnbereiche angreift, die für Emotionen und Erinnerung zuständig sind, hat die dann krasse Halluzinationen. Genau. Psychotische Anzeichen, und darauf kann man eben auch testen. Das haben wir auch gemacht, weil das klinisch eben auch gepasst hätte. Das war aber alles unauffällig. Dann sind zwei Sachen passiert. Also zum einen sind wir als Tierneurologen im deutschsprachigen Raum sehr eng vernetzt. Also alle, die sich sozusagen auf Tierneurologie spezialisiert haben und da auch diesen Titel haben, diesen europäischen Fachtierarzt, wir sind ganz eng vernetzt. Und dann habe ich da mal so gefragt, ob andere das auch sehen. Und das war tatsächlich so, dass besonders in Bayern und NRW auch KollegInnen ähnliche Fälle hatten und eben auch in dem Zeitraum. Und dann haben einige der Tierhalterinnen ganz, ganz detailliert dokumentiert, was sie wann wie füttern. Weil das ist auch so ein Learning für mich gewesen. Wir fragen ganz oft, haben sie denn irgendwas Neues gefüttert? Oder hat sich irgendwas verändert? Und die meisten so, nee, also alles wie immer, ne? Unser Trockenfutter oder unser, wir kochen und dann gibt's noch mal ein paar Snacks, aber nichts Neues. Und die haben aber dann angefangen, wirklich zu dokumentieren, was genau sie wann geben. Und dann haben wir eben tatsächlich einen zeitlichen Zusammenhang von diesen Episoden und der Fütterung von bestimmten Kausnacks entdeckt und haben dann natürlich bei allen möglichen Fällen nachgefragt oder auch bei manchen Hunden in den Videos, die uns geschickt wurden, diese Snacks entdeckt tatsächlich, wie die da lagen, sodass das dann eben der Verdachtsfall wurde, dass das eventuell mit diesen Kausnacks zusammenhängen könnte. Das haben dann auch die Kollegen in den anderen Bundesländern ihre Patientenbesitzerinnen gefragt und da stellte sich das eben auch raus. Und wir haben dann auch rausgefunden, dass im August in Finnland es schon ähnliche Episoden bei Hunden gab, also die quasi genauso abliefen. Und da hing das auch mit Kausnacks zusammen.
Okay, Wahnsinn, unfassbar. Also ich meine, wir reden
Ich Gänsehaut, um ehrlich zu sein.
Vor allem, ich finde, wir reden so von krass. August 2024 und was ihr in der Zeit bis jetzt sozusagen schon alles gemacht habt. Also bevor wir gleich auf alles nochmal detaillierter irgendwie zur Sprache kommen, vielleicht kannst du nochmal sagen, wann so der erste Fall bei euch war.
Genau, also die ersten zwei, die gleichzeitig eingeliefert wurden, waren tatsächlich im September. Und die kamen dann 3 Wochen später wieder.
Okay.
Mit nochmal den gleichen
Symptomen,
ne? Quasi. Und dann würde ich sagen, so Mitte Oktober verdichtete sich dann so der Verdacht. Also vorher sind wir noch ziemlich im Dunkeln getappt. Wir haben da auch bei den Hunden so ein allgemeines Giftscreening auf Drogen im Urin und so gemacht. Das war alles unauffällig.
Gott, Wahnsinn, ne? Komplett den Hund immer auf den Kopf gestellt.
Ja.
Naja, und ich muss sagen, wir hatten wirklich ganz, ganz, ganz tolle TierhalterInnen, die alle gar nicht aufgeben wollten. Also die auch wirklich da finanziell und nervlich und zeitlich super viel investiert haben. Also die waren zum Teil mehrere Tage stationär bei uns oder die haben das zu Hause irgendwie gemanagt und haben da echt durchgehalten, weil man wusste ja noch gar nicht, wie die Prognose ist. Und das weiß ich leider auch von KollegInnen, dass manche Hunde tatsächlich eben auch eingeschläfert wurden, weil es halt so schlimm war. und man ja nicht wusste, ob es irgendwann besser wird. Das konnte man zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht abschätzen, weil man die Ursache noch nicht kannte und die Prognose. Und da gab es eben Hunde, die auch so zum Beispiel aggressiv waren oder einfach nicht mehr handelbar waren, die halt leider auch eingeschläfert wurden. Aber bei uns Gott sei Dank nicht. Da bin ich auch super froh. Also genau.
Boah, das ist, also ist wirklich krass. Hast du eine Zahl vielleicht? Also wahrscheinlich nicht, aber so eine grobe Zahl, wie viele in Deutschland betroffen waren?
Ja, also das, da wird es eine super hohe Dunkelziffer geben und natürlich auch, sag ich mal, falsche Alarmfälle, wo es was ganz anderes ist, ne? Also weil es gibt natürlich weiter andere Epilepsien, es gibt andere Vergiftungen, es gibt Hunde mit Verhaltensstörungen, die gibt's alle weiterhin. Und es gibt natürlich jetzt nicht irgendein zentrales Melderegister dafür. Das ist eben ein Problem. Das heißt, von den ganzen Hunden, die in tierärztlichen Hausarztpraxen vorgestellt wurden oder in Kliniken, die jetzt keinen Neurologen haben oder so, da wissen wir leider die Zahlen nicht. Jetzt bestätigte Fälle wirklich bei deutschen TierneurologInnen sind 70 Fälle.
Okay.
Boah, das ist aber auch schon echt eine ordentliche Zahl, ne?
Genau. Also finde ich auch für den Zeitraum. Also ich würde sagen, jetzt unser letzter Fall, den wir persönlich gesehen haben, war Mitte Januar. Seitdem ist es jetzt ganz ruhig geworden. Ich glaube auch wegen der Presseresonanz und weil einfach mehr Infos da sind. Ich weiß aber, dass in Italien und Frankreich noch Fälle weiter aufgetreten sind. Also da war das so ein bisschen zeitverzögert. Und ja, leider die Dunkelziffer ist total unklar.
Ja.
Also, weil natürlich das auch dadurch, dass Deutschland durch die Bundesländer ja dann sehr aufgeteilt ist. Also ne, wenn man das jetzt seinem Veterinäramt vor Ort meldet, dann wird das jetzt nicht automatisch an alle anderen Veterinärämter zum Beispiel weitergegeben. Das heißt, das ist sehr schwierig, dann genau einen Überblick über die Zahlen zu haben.
Ja, jetzt hast du vorhin angesprochen, der Verdacht hat sich so ab Oktober, Ende Oktober oder so verdichtet, dass es diese Kauartikel sein könnten. Da hat man ja auch schon viel in den Medien zu lesen können oder auch in den sozialen Medien, bei TikTok, bei Instagram und so weiter und so fort. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Genau, also das waren bestimmte, ja, so Rinderhaut-Snacks, tatsächlich auch in verschiedenen Ländern von verschiedenen Marken. Also da muss man ganz klar sagen, dass es wahrscheinlich so ist, dass es einen Marktführer gibt, der halt sehr viel verkauft wird. Da gab es ja zum Beispiel in den Niederlanden einen Rückruf von diesen Baku-Kauknochen. In Finnland war das aber eine ganz andere Marke oder auch in Dänemark. Man kann sich das, denke ich, so ein bisschen vorstellen wie ja, Klamotten mit verschiedenen Marken. Die Ursprungsfabrik in China oder Indien oder so ist halt dieselbe und dann wird halt ein anderes Label draufgeklebt, sozusagen. Deshalb können wir gar nicht genau sagen, ob jetzt nur einzelne Marken wirklich betroffen sind oder ob das einfach die sind, die viel gekauft werden. Und deshalb sehen wir auch davon mehr Fälle. Das kann ja sozusagen so ein bisschen verfälscht sein. Und genau, es gab dann aber eben in verschiedenen europäischen Ländern diese Rückrufaktion. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass halt andere Produkte auch betroffen waren. Ne? Also was klar ist, das sind Rinderhaut-Snacks, wo eben die Rinderhaut aus China ursprünglich kommt und dort sozusagen vorverarbeitet wird. Und dann wird das eben in Deutschland weiterverarbeitet und verpackt und verkauft.
Was habt ihr denn dann ab dem Moment sozusagen genau gemacht, wo ihr diesen Verdacht hattet, der sich dann eben erhärtet hat? Und ihr habt ja, glaube ich, sogar auch eine Studie gestartet, ne? Vielleicht können wir da ja auch näher drauf eingehen.
Genau, zum einen haben wir natürlich Kontakt mit den offiziellen Stellen. Also in Niedersachsen ist das ja das LAVIS, was eben für Verbraucherschutz zuständig ist. Haben wir kontaktiert und mit denen zusammengearbeitet. Es hat sich dann aber rausgestellt, dass jetzt für diese eine Knochenmarke, das ist dann rechtlich so ein bisschen kompliziert, da war dann ein Amt in Bayern zuständig, weil der Inverkehrbringer, so heißt das, in Bayern saß.
Sehr spannend.
Genau.
Inverkehrbringer. Ja.
Und das heißt, dann haben wir eben mit diesen offiziellen Stellen und eben auch dem Bundesinstitut für Risikobewertung haben wir ganz viel zusammengearbeitet, um eben diese offizielle Probennahme und so weiter zu ermöglichen. Die haben dann bei verschiedenen TierhalterInnen mit bestätigten Fällen und auch sonst haben die halt Proben genommen von diesen Knochen. Und wir haben aber auch selber mit der LMU München zusammen da verschiedene Analysen eingeleitet, sowohl aus sozusagen Urin und Blut von den Hunden als auch aus den Knochen an sich. Und wir haben gleichzeitig eine größere Umfrage gestartet. Das ist sozusagen eine Umfrage als Risikoanalyse, wo eben betroffene und nicht betroffene Hundehalterinnen aufgefordert waren, mitzumachen. Und das hatte auch eine sehr große Resonanz. Also über 3000 HundehalterInnen haben das ausgefüllt. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das auszuwerten. Also ne, das sind nicht alles welche, die Fälle waren, in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch aus der Ferne. 100% kann man da gar keine Diagnose stellen. Ne?
Ja, klar.
Muss man auch immer ganz klar sagen. Aber da geht es eben um verschiedene Risikofaktoren. Also da haben wir auch nach Impfungen gefragt, nach anderen Futtermitteln, einfach um verschiedene Bereiche abzuklopfen. Kontakt zu anderen Tieren, ne? Also jetzt zum Beispiel Bauernhoftieren oder so. Das ist eben der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben die Zusammenarbeit mit den Behörden, weil da muss man sagen, man braucht für die Analyse von diesen Knochen, man stellt sich das ganz einfach vor, ne? Man schickt die jetzt in ein Labor und dann kriegt man so einen Bericht zurück, was da so drin ist. Und so einfach ist das leider nicht.
Schade eigentlich, ne?
Ja.
Das könnte so einfach sein.
Ja, so haben wir es am Anfang uns auch ein bisschen vorgestellt, aber es ist gar nicht so einfach. Also diese Knochen sind ja auch sehr hart. Das heißt, es gibt manchmal gar keine validierten Testverfahren jetzt, um die auf bestimmte Sachen zu untersuchen. Und dann gibt es halt wirklich sehr viele verschiedene Labore, die auf verschiedene Sachen spezialisiert sind. Das heißt, man musste auch Proben in verschiedene Labore geben. Also es ist nicht ein Labor, was jetzt alles perfekt testen kann. Und das heißt, es ist deutlich komplizierter, als man das so von außen denkt. Was
ein organisatorischer Aufwand.
Genau, ja.
Und was das für ein finanzieller Aufwand auch ist, ne? Also.
Und also da muss man sagen, da sind auch schon super, super viele Tests gelaufen, auch durch die Hersteller, das muss man auch sagen, ne? Also da gab es natürlich auch sozusagen viel Kritik und so, das weiß ich auch. Aber die haben auch sehr viele Tests durchführen lassen, auch schon in Finnland, da der betroffene Hersteller hatte auch schon sehr viele Tests durchführen lassen. Das Problem ist immer, A, erkennt man wirklich, ob dieser Stoff in dem Knochen ist? Also ist sozusagen die Testmethode überhaupt geeignet? Und dann der Stand jetzt sozusagen ist, dass in verschiedenen Laboren, die eben ja durch öffentliche Stellen sozusagen bestellt wurden, dass dabei so Screening-Methoden, also es sind dann ziemlich abgefahrene Methoden, zum Beispiel Massenspektrometrie heißt das eine, da werden dann hunderte oder tausende Substanzen getestet und mit so einer Datenbank abgeglichen. Und da gab es auch so ein Match, also zum Beispiel mit Methylguanidin heißt der eine Stoff, der auch neurologische Ausfälle verursachen kann. Aber dieser Screening-Test sagt erstmal nur, dass jetzt in dem einen Knochen das drin war. Es sagt zum Beispiel nicht, wie viel. Mhm. Das heißt, da muss man dann wieder weitere Tests machen und natürlich dann auch das in mehreren Knochen zum Beispiel nachweisen. Es reicht jetzt nicht, wenn das mal in einem, in irgendeiner Menge drin ist, sondern man muss natürlich zeigen, dass das eine toxische Menge ist, dass das auch wiederholt nachweisbar ist. Und so gab es eben verschiedene Stoffe, die jetzt so als Verdachtsfall weiter untersucht werden müssen.
Okay, also den einen Auslöser habt ihr sozusagen noch nicht gefunden.
Leider noch nicht, genau.
Okay. Aber es ist ja Wahnsinn, dass ihr in der kurzen Zeit überhaupt so weit seid. Das finde ich ja, also das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, naja, man fühlt sich immer, als würde man nicht vorankommen, ne? Okay, weil auch so viele Player involviert sind. Dadurch ist natürlich sehr viel Kommunikation nötig. Ich meine, ich habe ja auch noch meinen anderen Job an der TIO. Also wir machen das ja sozusagen in unserer
nebenbei
Freizeit
noch, ne?
am Wahnsinn. Feierabend. Und genau, aber ja, also es geht voran, aber es ist eben nicht so einfach, wie man das vielleicht denkt. Und natürlich, das verstehe ich auch, also als betroffene TierhalterIn ist man natürlich super doll in Sorge und möchte eben ganz schnell antworten. Möchten wir auch. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass alles, was man eben testet und nachweist, dass das eben auch noch wiederholbar ist. Also, dass das nicht nur ne, so eine Idee ist, sondern dass das wirklich ja dann Fakt ist, den man da findet. Und deshalb muss man das eben auch häufig dann nochmal überprüfen.
Ja, Wahnsinn. Ich finde das aber auch krass, Velise. Also, ganz ehrlich, ich meine, wir reden ja von einem halben Jahr ungefähr. Und da habt ihr, glaube ich, echt schon einiges auf die Beine gestellt. Also, Hut ab auf jeden Fall dafür. Vor allen Dingen, wenn das eben mal so nebenbei ist. Also,
Wahnsinn.
Vielleicht lass uns nochmal, bevor wir noch über andere Dinge sprechen, nochmal ganz genau auf diese Krankheit eigentlich zu sprechen kommen. Welche Symptome treten auf? In welchem Zeitabstand treten die nach dem Essen sozusagen auf, nachdem man auf diesem Kau, nachdem Mann vor allen Dingen, nachdem der Hund auf diesem Kauartikel rumkaut? Und wie ist die Prognose? Denn da hat sich ja was verändert, ne?
Genau, also von dem, was wir bis jetzt wissen, ist es so, dass die ersten klinischen Zeichen ein paar Stunden bis auch manchmal 2-3 Tage nach dem Verzehr von solchen Kauknochen aufgetreten sind. Man muss auch dazu sagen, dass viele von den Hunden schon jahrelang vorher diese Knochen ohne Probleme gefressen haben. Und das war natürlich auch bei der Erhebung von der Historie ein Faktor, der uns erstmal aus der Bahn geworfen hat, weil viele Hunde haben das Monate oder jahrelang ohne Probleme vertragen. Also es muss wirklich irgendwie eine Charge oder mehrere Chargen gewesen sein, die da das Problem waren. Und das war eben zum Teil auch ein bisschen zeitverzögert, also wie gesagt, so 2-3 Tage. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich weiß ja nicht, dass was passieren wird. Das heißt, wie genau ich jetzt bei meinem eigenen Hund da dokumentieren würde, um wie viel Uhr er irgendwas gefressen hat, weiß ich jetzt
auf jeden Fall nicht beim ersten Mal. Also, keine Ahnung.
Nee, man weiß ja vielleicht noch, ja, gestern hat er was zu knabbern bekommen. Ja, wann? Ja, so nachmittags.
Aber manchmal haben die Hunde das ja dann auch frei zur Verfügung, tragen das rum und fressen es dann doch.
Ja, stimmt, ja.
Wir hatten auch welche, wo zum Beispiel die jüngeren Hunde das den älteren Hunden im Haushalt geklaut haben.
Und dann auch spannend.
Nur die betroffen waren sozusagen.
Das macht man doch gar nicht.
Ja, genau, also so Stunden bis wenige Tage, muss man sagen. Also es war jetzt nie so, dass da wirklich wochenlang Abstand oder so wäre. Da wäre ich dann ganz misstrauisch, ob da nicht doch was anderes dahinter steckt. Das ist eh immer ganz wichtig, ne? Zu gucken, kann es nicht auch was anderes sein, bevor man sich da verrennt. Und dann ist es eben wirklich so, dass die Hunde von jetzt auf gleich häufig episodisch ganz, ganz, ganz krasse Verhaltensveränderungen zeigen, wo die schreien, jaulen, bellen. Manche waren auch aggressiver, weil sie in der Zeit anscheinend ihre Familie gar nicht richtig erkannt haben. Die reagieren dann nicht mehr auf Kommandos. Die haben ganz große Pupillen. Manche haben auch Urin oder Kot dann plötzlich abgesetzt. Und bei manchen war das eben wirklich so schlimm, dass sie versucht haben, aus dem Fenster zu springen. Also weil die wie so Panikattacken wirklich hatten.
Das muss so schlimm sein, wenn du als Besitzer deinen Hund so siehst.
Ja, und eben gar nicht weißt, was los ist. Genau, ne?
Also es waren helfen kannst.
Genau, es waren jetzt keine Hunde, die schon immer irgendwie ne Geräuschangst hatten oder sowas, sondern es war wirklich wie aus dem Nichts. Generell waren die Hunde dann in der Zeit auch insgesamt so gereizter und reizoffener, dass die nervöser waren, ängstlicher waren als sonst. Und dann hatten die halt immer diese krassen episodischen Attacken. Manchmal war es auch so, dass die dabei dann so ein bisschen wackelig gelaufen sind, also dass die hinten so ein bisschen geschwankt haben. Das war aber eher relativ subtil. Und manche haben dann eben tatsächlich im weiteren Verlauf auch richtige epileptische Anfälle entwickelt, also sozusagen, wo die wirklich gekrampft haben. Das war dann so nach so ein paar Tagen bis 1-2 Wochen. Genau. Und sonst hatten die gar nicht so viele neurologische Auffälligkeiten. Also die waren jetzt nicht blind oder ne, hatten irgendwie dolle Schmerzen oder so, wenn man die untersucht hat, das nicht. Sondern es war wirklich wie so Panikattacken oder ja, Verhaltensveränderungen, die so episodisch auftraten.
Ja, schon fast schizophren, ne? Auf der einen Seite wie so ein Schalter, der umgelegt wird.
Genau, wie so eine Psychose fast, würde man bei Menschen vielleicht sagen, ne? Also genau, manche TierhalterInnen haben auch gesagt, sie hätten das Gefühl, dass der Hund halt irgendwas wahrnimmt, wie so Halluzinationen und davor versucht wegzulaufen. Ne? Also ich weiß auch von einem Fall, wo der Hund wirklich im Wald dann weggelaufen ist und auch nicht wieder eingefangen werden konnte, weil der einfach nicht mehr ansprechbar war sozusagen.
Oh Gott, oh Gott,
oh Gott. Oh Gott, ist das schrecklich.
Ja, das ist also unvorstellbar. Das ist ja, als würde man einen Film so drehen, wo das so ist.
Ja, ne? Dann würde man noch sagen, boah, das ist aber übertrieben.
Wahrscheinlich ja.
Ja, deshalb ist es mit diesem Begriff Werwolf-Syndrom auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es irgendwie dramatisch und klingt halt so ein bisschen überkandidelt. Und andererseits für die Betroffenen war das eben auch so dramatisch. Und ich meine, wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie 2 große Hunde, die beide gleichzeitig durchdrehen.
Oh Gott.
Man kann nicht mehr richtig rausgehen. Die jaulen in der Wohnung. Vielleicht wohnt man noch zur Miete. Das ist alles organisatorisch auch gar nicht so banal.
Und wirklich
banal.
Sehr viel Stress.
Ja.
Naja, und man sieht ja auch, dass es dem eigenen Vierbeiner wirklich ja offensichtlich nicht gut geht. Auch wenn er jetzt keinen Schmerz hat, dem geht es ja trotzdem nicht gut. Das heißt, du machst dir ja Sorgen, du kannst ja, das muss schrecklich sein.
Genau, und ja, also was man sagen muss, bei den Patienten, die wir betreut haben, haben viele für Tage oder sogar Wochen so angstlösende Psychopharmaka bekommen tatsächlich. Und die Anfälle hatten, die epileptische Anfälle hatten, bekommen auch immer noch Antikonvulsiva, also Medikamente gegen Epilepsie, weil wir eben nicht genau wissen, was sich da vielleicht auch im Gehirn verändert hat. Also das Gehirn hat ja, man nennt das Plastizität, dass das sich sozusagen Neues merken kann. Und leider kann es sich halt auch merken, dass es gerne Anfälle haben will. Und deshalb lassen wir die auf jeden Fall auch ein paar Monate auf so Epilepsie-Medikamenten. Und da muss man halt das Risiko abwägen, ob man die irgendwann ausschleicht oder nicht, wenn die keine Anfälle mehr haben. Aber es ist so, dass bei den Hunden, die schwerer betroffen waren, es häufig mehrere Wochen gedauert hat, bis die wieder normal sozusagen waren. Also gar keine Jaul-, Bell-, Renn-, Angstattacken mehr hatten. Und bei manchen Hunden ist es auch so, das ist aber dann natürlich, gibt ja immer auch Lernverhalten. Es gibt Hunde, die draußen an Stellen, wo sie dann jetzt so eine Panikattacke hatten, auch immer noch nervöser werden. Also das ist dann gewissermaßen erlernt. Und da müssen jetzt tatsächlich die TierhalterInnen mit ja ganz viel positivem Training dagegen gehen. Also die sind jetzt viel besser, aber manche haben eben noch Ängste, die sie vorher nicht hatten oder sind an manchen Stellen draußen nervöser, wo sie schon mal so eine Attacke hatten, einfach weil da eben was abgespeichert wurde auch.
Kann man ganz gut bildlich einfangen. Wir haben im Bekanntenkreis einen Hund, der ist einmal gegen einen Stromzaun gerannt. Der ist vorher immer vorbeigerannt und einmal dummerweise ist der zu dicht gekommen oder vielleicht war der da auch erst an. Man weiß es nicht so genau. Der geht seitdem nicht mehr daran vorbei. Ja. Der lässt sich nicht mehr vorbeiführen. Das wird genauso sein. Ja. Ne? Einmal eine, in Anführungsstrichen, Scheißerfahrung. Ja. Und jetzt muss so viel positiv gearbeitet werden, dass der Hund sich wieder traut, mit dem Besitzer an der Leine, mit positivem Beiwerk daran vorbeizugehen. Ja, genau. Ne? Das dauert echt, obwohl es nur vermeintlich einmal eine doofe, natürlich in dem Moment auch schmerzhafte Erfahrung war.
Ja.
Was würdest du da raten, Lisa, als Hundetrainerin?
Professionelle Hilfe holen. Das können wenig Leute, denke ich, so alleine stemmen.
Weil man ja auch selber emotional da
ist. Genau, das ist es. Man ist dann vielleicht auch unsicher. Man hat sich das auch im Vorfeld vorgenommen. Wie mache ich das? Und dann in der Situation reagiert der Hund aber doch anders, als ich mir das in meinen Gedanken ausgemalt habe. Und dann denkst du dir, oh Gott, jetzt greift das nicht mehr. Also da würde ich mir immer professionelle Hilfe holen. Weil der Hundetrainer ja nicht nur, wenn es gut läuft, Lösung A im Petto hat, sondern ja vielleicht auch noch punktuell sagen kann, nee, A machen wir nicht mehr, wir machen gleich mal D.
Ja.
Wir überspringen hier mal ein paar Elemente, weil es ist doch doller, als ich das erwartet habe.
Ja.
Oder was auch immer. Ne? Viele Hunde nehmen ja draußen auch kein Futter mehr an, wenn die panisch sind, wenn die Angst haben. Das heißt, positiv das zu verknüpfen, denken wir jetzt, ja, geht mal mit Futter, mit Fleischwurst daran vorbei. Pustekuchen, das ist nicht so einfach.
Ja,
das glaube
Anfassen geht vielleicht auch nicht, weil der Hund sich nicht mehr anfassen lässt, weil er das dann auch schwierig findet. Ne?
Genau.
Dann fängt er an, vielleicht in den Besitzer reinzuschnappen. Also das ist jetzt sehr hoch, aber da kann man nicht einfach irgendwie eine Lösung parat haben. Das muss man super individuell gucken.
Mhm. Wie ist denn der Verlauf so ganz grundsätzlich bei dem Werwolf-Syndrom? Also wir haben angefangen im Prinzip damit, dass das so von Stunden bis ein, zwei Tage danach auftreten kann. Und du hast schon gesagt, es kann tatsächlich mehrere Wochen dauern. Also ist das bei jedem Hund unterschiedlich?
Ja, genau. Das war sehr individuell. Es gab auch Hunde, die nur ein oder zwei Tage die Symptomatik hatten und dann haben die leichte Beruhigungsmittel bekommen und dann war alles wieder gut. Die gibt's auch. Prinzipiell von dem, was wir bisher wissen, aber ne, wir müssen natürlich auch noch mehr Daten auswerten, ist es so, dass wenn die länger unbehandelt waren, also ich sag's mal lapidar, sich da sozusagen schon reingesteigert haben und sich das so verselbstständigt hat, dann hat es auch länger gedauert, bis man die medikamentell wieder einfangen konnte. Und es gab aber eben auch Hunde, die ja wirklich nur ein, zwei Tage symptomatisch waren und dann wieder ganz normal waren.
Okay. Was würdet ihr beide denn sagen, worauf sollte ich beim Kauf von Kauknochen denn generell achten als Hundehalter? Jetzt haben wir schon gehört, die Betroffenen kamen wahrscheinlich irgendwie alle aus einer Fabrik aus China, aber nicht von derselben Marke.
Genau, das Fiese ist, das ist tatsächlich nicht so einfach zu erkennen, weil das ist so ein bisschen wie mit einem Fahrrad, wo die Teile dann vielleicht aus dem Ausland kommen und es wird dann in Deutschland zusammengebaut und dann steht da Made in Germany. So. Das heißt, das ist nicht so einfach zu erkennen. Das muss man ganz klar sagen, woher jetzt eigentlich dieses Produkt ursprünglich kommt. Das heißt, man kann natürlich die Hersteller anfragen, dass die einem Auskunft erteilen.
Ja.
Oder man muss was selber machen, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will. Also es gibt ja auch mittlerweile Hundehalter, die irgendwie Dörrautomat und so weiter haben. Weil insgesamt ist ja die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit in Deutschland oder generell Europa sehr, sehr hoch. Aber wir kennen das alles. Es gibt auch bei jedem Drogeriemarkt mal ab und zu einen Rückruf, weil dann Erdnüsse im Pistazienriegel sind oder sowas.
Mhm.
Genau, das ist halt was denke ich, prinzipiell bei jedem verarbeiteten Produkt sein kann. Das heißt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und es gibt eben auch im Moment keine sehr gute Transparenz, woher kommt eigentlich das Ursprungsmittel, was Mittel. Da weiterverarbeitet wurde.
Mhm.
Mhm. Ja, ich, genau.
Kannst dich nur anschließen.
Es ist schwierig. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, man will sowas Gekauftes nicht mehr geben, muss man eben auf so gefüllte Kongs umsteigen. Ja, irgendwelche Gummisachen, worauf der Hund knabbern kann. Es gibt da ja so Kautschuk-Dinger, Leckmatten, irgendwie sowas, ne? Genau, wo der Hund einfach wo der Hund beschäftigt ist. Oder man sagt, gut, ich habe das jetzt jahrelang schon gekauft, ich gebe meinem Hund immer Hasenohren. Das waren jetzt Rinderkauartikel. Ja. Bei Hase ist nichts passiert. Ich gehe das Risiko ein, dass das bei Hase vielleicht, warum auch immer, nicht verwendet wird, aber das wird dir keiner garantieren können, ne?
Ja. Naja, es ist
und
tricky.
Ich bin mir aber auf der anderen Seite sicher, wenn da jetzt irgendwo noch mal was käme, die Leute sind viel alarmierter.
Ja.
Ich glaube, egal bei welchem Kauartikel oder bei was auch immer es passiert, also zum Glück würden die Leute sofort losrennen und sagen, mein Hund ist komisch. Ja.
Dann muss man natürlich noch bedenken, es gibt natürlich auch individuelle Unverträglichkeiten.
Ja, eben,
ne? Das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass halt manche Kausnacks der individuelle Hund nicht verträgt. Und dann können die auch unruhig sein, weil die Magengrummeln haben, weil die plötzlich Durchfall haben.
Mhm.
Das gibt es natürlich auch. Das ist dann vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber kann natürlich auch für Unruhe sorgen.
Das ist ganz gut, da kann ich einhaken, weil nämlich ich in der Zeit von einer Kundin eine Nachricht bekommen habe, dass sie glaubt, dass ihr Hund das hätte. Und ich, ja, dann fahr los, Sortijo, was soll ich dir denn helfen? Und hab dann aber noch gefragt, warum, wie ist denn dein Hund? Weil, das hat mich dann natürlich auch interessiert. Ja, der Hund hätte Kauartikel gefressen, der sei jetzt auch neu zum ersten Mal. Und jetzt sei der Hund so unruhig und würde die ganze Zeit in der Wohnung rumrennen und fiepsen.
Mhm.
Und das hat halt original zu all dem gepasst, ne?
Ja, natürlich.
Und ich, wer weiß, kann das sein? Wo hast du das geholt? Ja, ich habe das bei so einer großen Futtermarke geholt, aber halt einzeln verpackt und kann das sein? Ich meine, ja, ich weiß nicht, es weiß ja keiner, nee, geh bitte los. Ja, Quintessenz war, es war zum ersten Mal was mit Fell.
Ja.
Und der Hund hat halt einfach sozusagen diesen Kauartikel mit Fell so gar nicht vertragen.
Oh Gott.
Und war halt relativ schnell, wirklich wahrscheinlich Magen-Darm-mäßig so ein bisschen out of order und hat dann halt.
Ja, oder was es natürlich auch gibt, ist, dass tatsächlich irgendwo verschluckt wird und feststeckt. Ne?
Okay,
dann
werden
die natürlich auch ganz aufgeregt und unruhig und dann muss man eben mit einem Endoskop da manchmal die Stücke rausholen.
Okay, das auch, aber der war jetzt wahrscheinlich einfach nur, hatte Durchfall und Bauchschmerzen und hat das einfach nicht so gut vertragen und naja,
wollte halt raus.
Wollte halt raus, genau. Und die waren halt einmal draußen und zweimal draußen. Der Hund hat halt nicht abgeführt gleich, weil wahrscheinlich hat er nur gemerkt, oh Gott, das ging mir schlecht. Und glücklicherweise hat sich das gar nicht bestätigt, aber es passt da total gut rein, dass halt nicht immer alles auch gleich das ist. Ne? Auf der anderen
natürlich.
Seite gut, dass man dann hinfährt und sagt, hier, mein Hund passt ein bisschen in dieses Schema, bitte einmal gucken. Ne?
Ja.
Nina, wie geht's dir denn jetzt so mit Kauknochen? Hat sich dein Blick auf die verändert?
Auf jeden Fall. Also mein vorletzter Hund hat auf jeden Fall auch so ähnliche Kauknochen sehr viel bekommen, weil das war ein sehr verfressener Hund. Und da würde ich auch auf jeden Fall sagen, da war ich ziemlich naiv und habe mir da gar nicht so Gedanken. Habe sogar noch gedacht, ne, das ist ja pure Rinderhaut, wie toll. Nicht so viele Zusatzstoffe. Aber so, ja, der ganze Herstellungsprozess oder auch, dass das gar nicht so gut nachverfolgbar ist, das war mir damals, da war ich auch noch Studentin, war mir das nicht so klar. Mein letzter Hund hat das tatsächlich alles gar nicht vertragen. Deshalb fiel das alles raus. Der konnte nur Möhre oder mal einen Kong knabbern mit seinem normalen Futter. Ja, ich glaube, also ne, das ist ja immer, man hat ja eine individuelle Risikobereitschaft sozusagen. Natürlich gibt es Hunde, die man irgendwie unbedingt beschäftigen muss. Ne? Das ist halt die andere Kehrseite der Medaille. Und da würde ich persönlich jetzt wahrscheinlich dann kreativer werden und eben mit dem gewohnten Futter irgendwie arbeiten oder mit etwas, was ich selber eingefroren oder hergestellt habe oder so. Aber ich glaube, man ist jetzt auch kein schlechter Hundehalter, wenn man seinem Hund halt Kausnacks gibt. Man muss halt nur sehr, sehr wachsam sein, ob irgendwas danach auftritt. Das habe ich so für mich gelernt. Eben auch ne, mit diesem, dass es nicht nur was ganz Neues sein kann, sondern auch was, was man vielleicht schon lange gegeben hat, aber man hat gerade eine neue Packung aufgemacht, dass wir da auch anders nachfragen als TierärztInnen. Und ja, generell muss man halt sein Tier sehr, sehr gut beobachten und im Zweifel halt einmal beim Tierarzt vorstellig werden. Wobei man halt auch sagen muss, es gibt jetzt keinen Bluttest oder so auf dieses Werwolf-Syndrom.
Ja.
Ne?
So weit
sondern
seid ihr
halt
noch nicht.
Sondern es ist halt eine Ausschlussdiagnose, genau. Ne?
Ja. Wie ist es bei dir, Lisa?
Ich bin genauso gewesen. Ich habe Nala auch Knabbersachen und vor allem Rinderkopfhaut, weil die bis schön besonders hart war. Das heißt, Nala hatte eben auch Spaß daran und hat auch mal gut eine halbe Stunde darauf rumgeknabbert. Ich fand es ganz toll, weil sie eben auch mal beschäftigt war und auch so zum Zähneputzen und ja. Ach generell, warum auch nicht, muss man sagen. Ja. War da aber auch so ein bisschen blauäugig. Klar habe ich jetzt schon geguckt, dass es jetzt nicht da Made in China drauf stand, sondern schon Made in Germany. Und dann dachte ich, naja, okay, das kann ja jetzt nicht das Schlechteste sein. Bin vielleicht sogar in so einen Barfladen gegangen und habe mir die da geholt, weil ich dachte, okay, das ist ja dann vielleicht noch mal besser.
Mhm.
Gut, muss ich zugeben. Habe ich mir nicht weiterführende
Hersteller direkt wahrscheinlich nachfragen.
Genau, habe ich mir nicht weiterführende Gedanken gemacht, auch zu blauäugig gewesen. Würde ich jetzt so auch nicht mehr machen. Da bin ich jetzt wirklich auch schon ordentlich geheilt von.
Ja, das ist crazy, ne?
Ja, also, aber ich finde das richtig, was Nina sagt, du bist kein schlechter Hundehalter, wenn du sagst, ich gebe das trotzdem. Ja. Ich gehe das Risiko in Anführungsstrichen ein, ich beobachte meinen Hund gut. Rinder kriegt er vielleicht nie, aber er kriegt immer Schweineohren. Das ist ja auch was anderes, vielleicht passiert das da ja auch nicht, ne? Man weiß es nicht, aber ich finde es wirklich wichtig, jetzt nicht draußen denken, du bist ein schlechter Hundemensch, weil du deinem Hund heute noch einen Rinderkopfhaut oder auch ein Schweineohr gegeben hast. Das finde ich jetzt wäre eine falsche Message.
Ja, und man muss ja auch sagen, ne, also auch der Deutsche Verband für Heimtierbedarf, der hat auch mit den öffentlichen Stellen ja zusammengearbeitet, weil ich glaube, niemand möchte jetzt absichtlich ein schlimmes Produkt herstellen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Nee. Ich meine, das ist ja ein Problem der Globalisierung auch. Da sind wir jetzt dann so voll...
Voll
am
tief
strukturellen,
drin.
Strukturellen, politischen. Also ich weiß, dass diese Firma in Finnland zumindest angekündigt hat, jetzt ihre Fabriken irgendwie vermehrt nach Europa zu verlegen. Also ob die das jetzt machen, weiß man natürlich nicht, ne? Aber das war so von denen anscheinend eine Konsequenz. Genau, ne? Das ist dann ein Punkt, den man vielleicht überlegen kann, ob man halt so ein bisschen kontrolliertere Herstellung wieder hat. Da muss man aber eben auch mit höheren Kosten natürlich
genau, das,
rechnen.
Ja. Und da würde ich jetzt persönlich sagen, würde ich ja in jedem Fall in Kauf nehmen. Dann gibt es halt einmal die Woche ein weniger Snacks, aber dafür gibt es einen wirklich hochwertigen. Aber klar ist, sicherlich kann sich das nicht jeder leisten.
Ja.
Ne?
Ja.
Das kann ich auch verstehen.
Ja.
Aber ich wäre natürlich total für, das in Europa produzieren zu lassen und transparenter, genau.
Naja.
Und das wird es wohl wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es kann ja nicht jeder Hundehalter jetzt beim Hersteller anrufen und sagen, hallo, könnt ihr mir mal sagen, was verarbeitet wird? Und selbst wenn... weiß man ja immer noch nicht mit diesen ganzen Fachbegriffen und was auch immer und wie auch immer es verarbeitet wurde, kannst du ja in der Regel auch nichts mit anfangen.
Nee.
Wenn du dich damit nicht auskennst.
Nee.
Wenn du nicht bei der nächsten Neurologin anrufen kannst, sagst du, so, kannst du mir jetzt bitte auch noch sagen.
Tatsächlich mit Futtermitteln, das ist eigentlich auch gar nicht mein Feld. Da wurde ich jetzt so reingeworfen.
Da wurdest du so reingeworfen.
Und das ist ja wirklich auch nochmal ein spezielles Feld und das ist ja Wahnsinn. Futter und Hunde.
Ja.
Hilfe.
Unfassbar.
Ja.
Nina, was geht denn jetzt praktisch noch weiter? Also wie läuft die Studie noch weiter? Was ist euer Ziel konkret und was würdest du dir auch wünschen? Ich glaube, du hast es schon ein bisschen angesprochen, vielleicht ein bisschen mehr Transparenz.
Ja genau. Ne? Das wäre, glaube ich, für alle jetzt auch, die verunsichert waren durch diese Infos, Transparenz, was man eigentlich da kauft. Nachverfolgbarkeit ist natürlich was wir uns alle wünschen. Genau, was jetzt noch weitergeht, ist, dass diese Produkte weiter untersucht werden, weil wie gesagt, manches jetzt erst Screening-Tests waren. Das heißt, da laufen jetzt noch weitere Untersuchungen bei den öffentlichen Stellen und da wird es, denke ich, auch immer Stellungnahmen vom BfR dann geben. Und bei uns ist es so, dass wir jetzt diese unheimliche Datenmenge auswerten und da gibt es im Prinzip zwei Teile. Einmal mit den beteiligten TierneurologInnen, wo wir eben die Symptomatik ein bisschen genauer beschreiben und dann gibt es eben diese ganz große Risikoanalyse, wo wir jetzt eben diese sehr, sehr vielen Datensätze auswerten. Gibt es noch andere Risikofaktoren, ne? Sind irgendwie bestimmte Rassen mehr betroffen, wobei wir das bis jetzt gar nicht gesehen haben. Also es waren häufig mittelgroße oder größere Hunde. Mhm. Ich denke aber einfach, weil der Chihuahua halt nicht diesen riesen Knochen knabbert.
Ja.
Ne? So.
Wahrscheinlich.
Und genau, das heißt da, sind wir jetzt dann am Auswerten und da ist natürlich das Ziel, das dann auch zu veröffentlichen.
Spannend.
Ich finde das so unfassbar. Ich finde vor allen Dingen, also für dich fühlt es sich wahrscheinlich komplett anders an, Nina, weil du hast ja vorhin schon gesagt, man hat das Gefühl, man kommt nicht voran. Aber ich finde, ihr habt schon so viel gemacht in dieser kurzen Zeit. Also es erinnert mich so ein bisschen an den Corona-Impfstoff, weil es so nötig war, dass ihr so schnell handeln musstet.
Ja,
ne?
Da bin ich total froh. Also genau über diese Öffentlichkeitsarbeit und eben auch die große Presseresonanz, dass ich schon denke, dass man zumindest verhindern konnte, dass viel mehr Hunde jetzt eingeschläfert werden, einfach weil man schon sagen konnte, okay, das könnte eine mögliche Ursache sein. Man kann das prinzipiell symptomatisch behandeln und die können sich auch wieder erholen. Ich glaube, das war schon mal ganz wichtig, weil letzten September, Anfang Oktober sah das noch ganz anders aus. Da wusste niemand richtig, was dahinter steckt, wie das weitergeht. Genau.
Unfassbar. Also ich bin so begeistert. Also vielen, vielen Dank, Nina, dass du heute bei uns warst,
danke
dass
euch.
Du uns das alles so ausführlich auch erzählt hast, wie das alles bei euch abgelaufen ist, wirklich ja von Tag 1 bis jetzt, wie es weitergeht. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr natürlich irgendwie Fragen habt oder sowas, ne, dann werdet die gerne los. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungswerte, wer weiß. Dann teilt ihr auf jeden Fall gerne mit uns. Ihr könnt das ja immer hier bei Spotify unten drunter machen, direkt unter der Folge. Oder ihr schreibt uns bei Instagram hunderunde-podcast. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr euch meldet und wenn euch auch diese Folge gefallen hat. Also lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns natürlich auch über 5 Sterne bei Spotify und bei allen anderen Plattformen auch. Und ansonsten hören wir uns auch ganz, ganz bald wieder.
Ja. Ne? Genau, dann verwöhnt eure Hunde vielleicht mit einem leckeren Kong, mit einer leckeren Schleckmatte. Oder einer Möhre, genau. Oder versteckt ein paar Leckerlis. Es gibt auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten.
Genau.
Und passt einfach gut auf euch und auf euren Hund auf. Und dann geht schon nichts schief.
Sehr gut. Und ansonsten gibt es ja so tolle Leute wie Nina. Wenn doch mal was schief
genau,
geht.
Genau, dann fahrt ihr zu Nina.
Ja,
mit wen fahren?
24/7.
Ja, genau. Das muss man nochmal sagen. Die Tierärztliche Hochschule in Hannover hat 24/7 auf. Da könnt ihr jederzeit hinfahren. Und da wird euch immer geholfen.
Ja, sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Nina. Das war wirklich sehr, sehr toll.
Danke
ja, vielen
für das
Dank.
Interesse.
Ja, vielen Dank.
Und dann macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
Tschüss.
Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.